Wir hatten gestern schon einen obergenialen Tag hier in Kirchheim und wir waren gestern schon im Psalm 23 Raum oben mit der Awake Europe Bibelschule und gestern Abend im Reiterhof, kennt ihr schon den Reiterhof, bei Ruth und Hermann und haben dort einen herrlichen Vaterabend gehabt und wunderschön, dass wir heute Morgen hier sein dürfen in diesem Gottesdienst. Wer letzten Sonntag nicht die Möglichkeit hatte, hier in dem Gottesdienst die geniale Predigt von Günther zu hören, den ermutige ich, das nachzuholen. Und ich hoffe einfach, dass das, was der Vater mir aufs Herz gelegt hat heute, das Wort, dass es irgendwie reinpassen wird und das vertiefen wird und weiterführen wird, was Gott gerade schon unter euch tut hier. Als Kind liebte ich immer die Teekesselchen raten. Kennt ihr das noch? So, ja, Dame und Dame, Mühle und Mühle und all sowas. Und Gemeinde Jesus auch ein Teekesselchen. Wir sind der Tempel als Gemeinschaft, wenn wir so zusammenkommen heute Morgen. Aber du bist auch der Tempel, du ganz persönlich, dein Herz. Es kommt auf dich an, aber es kommt nicht nur auf dich an, es kommt auch auf die Gemeinschaft an. Mich hat das mal so fasziniert, als Jesus dem Saulus, Paulus begegnet ist vor Damaskus, da hat er gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Dabei hat doch eigentlich Saulus die Gemeinde verfolgt. Also Jesus identifiziert sich mit seiner Brautgemeinde, mit seiner Gemeinde so stark, mit uns allen, dass was man über die Gemeinde sagt, auch über Jesus sagen könnte. Und das, was man über uns sagt, dass es irgendwie auch mit ihm zusammenhängt. Wir nennen uns Christen. Ja? Das war eigentlich ein Schimpfname, wusstet ihr das? Die Christen haben sich selber der neue Weg genannt, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Und Christen, so lesen wir in Apostelgeschichte 11, war zum ersten Mal, dass dort in Antiochia man sagte, ach, diese doofen Jesus-Anhänger, diese Christen. Nun, das Wort Christ, Christus, Christos im Griechischen, im Hebräischen Meschiach, Maschiach, der Gesalbte, das war ein Bild, weil die Kinder Gottes können besser Bilderbücher lesen. Und Gott, der salbt mit Öl, also so richtig volle Kanne, Susanne, ja, von oben runter, so Psalm 133, das Öl ran dann durch den Bart, ne, bei den jungen Männern kann man es so schön sehen, bis in den Saum hinein, also das waren echt paar Liter, die da ausgegossen, nein, ein paar Liter nicht, aber eine Menge, mehr als die drei Tropfen, die wir manchmal so im Salbungsgebet ausgießen, weil derjenige, der gesalbt wurde, und jetzt übertrag das mal bitte auf dich als Christ, der sollte nicht nur ein bisschen Berührung haben, der sollte total geradezu in diesem Öl schwimmen. Der sollte übergossen sein, getauft sein, eingetaucht sein, umhüllt sein. Wir wissen in der Bibel, dass es drei Gruppen von Menschen gab, schon im Alten Testament, die gesalbt wurden. Das waren einmal die Priester, der Hohepriester und die Priester. Dann waren es die Propheten und es waren die Könige. Und heute ist mein Thema, etwas euch zu erzählen, vorzuschwärmen vom König. Mein König regiert. Das ist eigentlich mein Thema heute und das soll einfach ein Bekenntnis sein, mit dem ich dich segnen möchte in dieses neue Jahr, was ja schon wieder angebrochen ist, aber es ist doch noch frisch genug, in dieses Jahr hineinzugehen und das zu einem Lebensrhythmus, wie ein Atem geradezu zu machen in deinem Alltag. Denn ich kann mir vorstellen, hier wird es nicht anders sein als im Rest der Republik und in der ganzen Welt, wo wir rumkommen. Es gibt so viele Herausforderungen und es ist einfach so gut zu wissen, dass du nicht alleine stehst. Wir haben hier vorhin einige Lieder gesungen, da ging es auch schon um den König Jesus und überhaupt, wir Christen, wir sind ja irgendwie noch so Monarchisten, empfinde ich. Wir singen von Königreich und von, wir haben Kronen, dabei sind wir doch, haben wir uns schon weiterentwickelt. Kannst du die nächste Folie mal, wir haben ja eine spannende Geschichte, aber auch vielleicht ein bisschen so ein gebrochenes Verhältnis zum Königtum. Wir als Demokraten, wir sind ja froh, dass wir den Kaiser nicht mehr haben und den König und so. Aber was würde passieren, wenn du zum Zahnarzt oder in irgendeine andere Arztpraxis gehst? Die Zeitungen wären alle gar nicht mehr da, wenn es keine Könige gäbe. Ja? Wird Meghan und Harry, wird die Ehe halten? Und wer kriegt das nächste Baby in irgendeinem der Königshäuser? Eine ganze Presseszene lebt davon. Irgendwie hat das Königtum doch auch was Verlockendes. So das Macht, das Geld, das Luxus. Ganz nebenbei, wusstest du schon, dass jeder von uns so lebt wie Menschen, die in Königshäusern vor 100 Jahren waren? Du hast fließend Wasser zu Hause, das hatte man damals noch nicht mal. Also ich hoffe, es fließt nicht irgendwo in der Wand, aber du weißt schon. Du hast Bildung. Ich war schon weiter gereister als die Könige, die vor 100 Jahren gelebt haben. Du vielleicht auch, bestimmt sogar. Wir haben zu essen im Überfluss. Ich durfte eine Frau heiraten, die ich wollte. Das konnten noch nicht mal Könige. Wenn du das mal zu Ende denkst, jeder von uns hier, egal wie unterschiedlich unser sozialer Status sein mag, wir leben heute im Jahr 2019 einen Standard wie Königskinder, im Natürlichen schon. Ich möchte heute ein bisschen unser Augenmerk darauf mal lenken, warum im Reich Gottes das Königtum so wichtig ist. Jesus ist gekommen, um am Kreuz für unsere Sünde zu sterben, ja, aber er ist auch gekommen, um ein Königreich zu bringen. Das Himmelreich ist ein Königreich, Basileia im Griechischen, das ist der König regiert. Es war vor 3 Monaten, wir hatten hier die Konferenz der Vaterherzbewegung in euren Räumen und ein Freund von uns aus Argentinien war mit dabei. Und normalerweise wollten wir letztes Jahr im Herbst die Geschwister in Argentinien besuchen. Wir waren durch die letzten Jahre immer wieder dort in den Gemeinden in Lateinamerika unterwegs und haben dort geniale Zeiten gehabt. Und Raoul, den einige ja vielleicht noch in Erinnerung haben, ich sagte, können wir dieses Jahr kommen? Er sagt, kommt bitte nicht. Einfach unsere Situation in Argentinien ist so, wir wissen gar nicht, werden die Busse fahren, es ist alles, überall wird demonstriert, die Menschen leiden unter der Inflation. Und dann sagt er, oh, wie geht es denn euch als Geschwistern? Er sagt, ja, Gottes Geist hatte uns gesagt, wir würden 7 fette Jahre haben, danach 7 magere Jahre. Und die Geschwister, die dieses prophetische Wort ernst genommen haben, die haben schon zurückgelegt und die haben jetzt. Und es ist für sie eine Herausforderung, denen abzugeben, die nicht geglaubt haben. Könnt ihr das vorstellen? Ja. Und dann sagte er einen Satz und sagte, aber weißt du, Matthias, über allem, wir wissen, Christus regiert. Christus regiert. Und in mein Herz, ich habe das so in meinem Geist dann übersetzt und habe diesen Satz gehört, mein König regiert. Mein König regiert. Und das reicht. Das genügt. Das genügt in gesellschaftlichen schwierigen Zeiten, das genügt auch in persönlichen schwierigen Situationen. Ich will nochmal drauf schauen, wie war eigentlich Gottes Verhältnis zum Königtum? Wir lesen, dass damals die Völker ringsherum hatten ihre Könige und irgendwann, 1. Samuel 8, lesen wir, dass dann Israel auch kam und sagt, Mensch, überall die Fürsten, die Könige, bei den Nachbarn, wir haben keinen König, wir wollen auch einen König haben. Interessant, was der, kannst du mir einen Schluck Wasser geben, Schatz? Interessant, was der Prophet, vielen Dank, was er dann zu hören bekommt von Gott, weil Gott sagt, weißt du Samuel, nicht dich haben sie verworfen, mich haben sie verworfen, als sie einen König begehrten. Mach dir nichts draus, Mann Gottes, sie haben mich verworfen. Weil ich bin in Wirklichkeit ihr König. Sie haben es nur nicht gemerkt. Und dann hat Gott durch den Propheten sagen lassen, okay, ihr wollt einen König haben? Wisst ihr, was das bedeutet? Es wird Steuern geben. Und der König, der wird eure Söhne holen und wird eine Armee daraus machen. Und dann wird er eure Töchter holen und in sein Harem bringen. Wollt ihr das alle? Ja, wir wollen König, wir wollen König, ja. Und so kam es. Und dann wurde so eine Castingshow gemacht, weil König, das musste schon einer sein, der ein Kopf größer ist als der Rest. Und dann wurde Saul erwählt, der war ein Kopf größer als der Rest. Und wie es geendet ist mit Saul, das lesen wir dann. Ganz schnell kann Macht in den Händen eines Menschen korrupt werden. Ganz nebenbei, überall, auch in der Gemeinde. In der Familie. In der Gesellschaft. Wir lesen nur von 3 Königen in Israel, die so nennenswert waren in gewisser Weise. Das war Saul, der hatte einen guten Anfang hingelegt, aber dann im Fleisch weitergemacht. David war ein König nach dem Herzen Gottes, ja, vielleicht der Inbegriff eines Königs, aber auch wenn man seine Geschichte liest, meine Güte, das war ein Versager, der hat die Ehe gebrochen, der war ein Mörder. An seinen Händen klebte so viel Blut und seine Familie hatte auch nicht gut vorgestanden. Und dennoch hatte er ein Herz nach dem Herzen Gottes. Und dann war noch Salomo. Ja, der baute den großen Tempel. Aber der hatte 1000 Frauen. Das war einfach entschieden zu viel. Und mit den Frauen kamen all die Götter und Götzen rein. Also irgendwie die ganze Geschichte mit dem Königtum in Israel ist Versuch gescheitert. Es hat am Schluss nachher noch die Teilung des Landes gebracht und dennoch glaube ich, dass diese Lektion, manchmal gehen wir auch Wege, vielleicht auch du in deinem Leben und du denkst, das Ding ist gescheitert, ist den Bach gegen die Wand gefahren, Bach runtergegangen und Gott hat es doch zugelassen, damit wir etwas daran lernen. Ich glaube, an diesem missglückten Versuch Königtum in Israel wollte Gott seinem Volk etwas zeigen. Freunde, ja, ihr braucht einen König, aber das bin ich. Und so hat er durch den Propheten, das wäre die nächste Folie, hat er eine Sehnsucht, die er in seinem Herzen trug, durch die Propheten verlautbaren lassen. Und zwar, dass ein Maschiach, ein König kommen wird, ein gesalbter König kommen wird, der ganz anders sein wird. Israel hatte lange diese Worte nicht richtig verstanden und teilweise bis heute im Judentum denkt man immer noch, sie erwarten einen Messias mit Pomp und Gloria. Sie verstanden nicht, dass der leidende Gottesknecht, wie die Propheten auch beschrieben, ein Knecht wird kommen, der dienen wird, der wird sein Leben hinlegen, Jesaja 53, durch seine Wunden werden wir geheilt sein, dass das dieselbe Person sein sollte wie dieser König, dieser mächtige König, dem man Hosianna zurufen würde. Selbst als dann der Messias kam, Jeshua HaMashiach, Jesus Christus, als er kam, als er durch die Gassen und Straßen Jerusalems ritt, haben die Menschen ihm noch die Kleider ausgebreitet, wie einem König einen Empfang gemacht in Jerusalem und haben die Palmen geschwungen. Aber weißt du, warum sie die Palmen geschwungen haben? Die Palmen waren das Zeichen der Zeloten. Sie haben gedacht, hey Jesus, du bist der Große, du bist der Revolutionär, du bist dieser König, der uns die Freiheit bringen wird von diesen verhassten Römern. Und sie riefen, Hosianna, der da kommt. Und dieselben Leute, die heute Hosianna riefen, die verstanden zwei Tage später nicht mehr, dass dieser König mit Dornen gekrönt war und an einem Kreuz hing. Sie verstanden nicht, dass das ein und dieselbe Person ist. Dass Gott in seinem Herzen gesagt hat, ich werde euch zeigen, was Königtum wirklich bedeutet. Wenn ich euer König bin, dann werde ich nicht über euch herrschen. Ich werde nicht so sein wie die Diktatoren oder wie die, die sich dann ihre eigenen Paläste bauen und in Prunk auf Kosten der Armen leben, sondern ich werde ein König sein, der sich die Schürze umbindet und euch die Füße wäscht. Ich werde ein König sein, der zu den Leprakranken geht und sie küsst und umarmt. Ich werde ein König sein, der auf der Seite der stehen wird, an die keiner mehr glaubt, von denen nichts erwartet wird. Die Kinder, die Alten, die Frauen, die Ausländer. Ich werde ein König der Herzen sein. Zuerst mit Dorn, aber dann nach der Auferstehung, lesen wir in der Offenbarung, reich gekrönt, mit Kronen der Herrlichkeit. Die nächste Folie, ich habe mal ein paar Bibelstellen, man könnte jetzt wirklich eine ganz, ganz lange Studium mal machen, aber ein paar Bibelstellen einfach mal so als Geschmäckle. 2. Mose 15, 18, der Herr herrscht, Jahwe herrscht als König für immer und ewig. Gott war immer schon König, der wird immer König sein. 1. Chronik 29, David bricht aus in Begeisterung, er spricht in seinem Geist, vor der ganzen Gemeinde sagt, gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Hey, die Psalme sind voll von Königsliedern. Lob singet unseren Gott, heißt es in Psalm 47. Lob singet, denn Gott ist König der ganzen Erde. Hey, Freunde, wir sind Demokraten, aber wir sind irgendwie auch Monarchen. Denn ich bin auch ein Königskind, du auch? Ich glaube nicht nur, dass mein Gott ein König ist, sondern er teilt seine Königswürde mit mir. ist schon eigenartig. Wer Kinder hat, der weiß, wie gerne Mädchen Prinzessin spielen. Stimmt's? Könnt ihr das bestätigen? Und so kleine Jungs, die wollen immer Helden sein, Ritter und so. Das ist schon in uns ganz tief drin. Wir sind jemand. Wir sind geadelt. Jesaja 52, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Weihnachten war gewesen, Sacharja 9, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Das bin ich, der Esel. Johannes 19, und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus sprach, seht da, das ist euer König. Die Juden aber schrien, fort hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Boah. Und dann Paulus im 1. Timotheusbrief, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann im letzten Buch der Bibel, da wird nochmal richtig das Kapitel aufgeschlagen mit Königtum. Am Thron Gottes geht es majestätisch zu. Er sitzt auf dem Thron der Gnade, haben wir heute das erste Lied gesungen. Mutig komme ich vor den Thron, das ist ein Gnadenthron. Aber da sitzt nicht ein Gewaltherrscher drauf. Könnt ihr euch noch an all die verrückten Herrscher dieser Weltgeschichte erinnern, wie pompös sie ihre Macht demonstriert haben und wie viele Menschen leiden mussten, damit sie zu dieser Macht kamen? Unser König hat für uns gelitten, damit wir zur Vollmacht kommen. Unser König hat für uns alles gegeben. So wird der ganze Himmel in Ewigkeit von seiner Königsherrschaft singen, wie es in Offenbarung 19 heißt. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schwall starken Donners. Die sprachen, Halleluja, der Herr, der Gott, der Allmächtige hat die Königsherrschaft angetreten. Und der auf dem weißen Pferd saß, der trägt ein Gewand und an seinen Hüften den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist mein König. Das ist dein König. Mein König regiert. Ich will noch zum Schluss nachdenken darüber, was bedeutet das? Die nächste Folie bitte. Was bedeutet das? Wenn du in deinem Herzen das bekennst, mein König regiert. Zuallererst, dieser König ist der König meines Herzens und er ist ein liebevoller Vater und Hirte. Schon im Judentum war es so, dass es fast eine sprachliche Gleichsetzung gab zwischen Hirte und Vaterschaft. Psalm 23 ist der beste Beweis. David sagt, der Herr Yahweh ist mein Hirte. Und damit drückt er aus dieser vaterlose Junge, denn David war sehr vaterlos groß geworden. Sein irdischer Vater hat nicht an ihn geglaubt. Man munkelte, dass er unehelich geboren sei. Er war irgendwie im Hause nicht sehr angesehen. Aber ich habe einen Vater im Himmel, der sorgt für mich. Der steht hinter mir wie ein guter Hirte. Nun Vater und Hirte, aber auch Vater, Hirte und König waren oft gleichgesetzte Bilder im Alten Testament. Wir sprechen ja heute noch von Landesvätern. Also im Grunde genommen sollte ein König etwas Väterliches oder eine Königin etwas Mütterliches für ihr Land haben. Sie sollten nicht gucken, dass ihr eigener Nutzen und Vorteil nur dabei herumspringt, sondern sie sollten leben. Mich hat es oft beeindruckt, man kann ja denken über Angela Merkel, wie man will, und sie hat bestimmt nicht alles richtig gemacht in ihrem Leben, aber mich hat oft ihre Haltung beeindruckt, dass sie gesagt hat, es ist für mich eine Ehre, dem deutschen Volk zu dienen. Und ich habe gedacht, ja, das ist eigentlich die Herzenshaltung, die eine Landesmutter, ein Landesvater haben sollte. Dass es eine Ehre ist. Genauso wie es für uns Eltern eine Ehre sein sollte, dass wir Kinder haben. Das ist eine Leihgabe für wenige Jahre. Manchmal denkt man am Anfang, um Himmels Willen, so lange, bis dann endlich die Windelzeit vorbei ist. Und dann sind sie auf einmal aus dem Haus. ist eine Leihgabe, sie gehören uns nicht, die Kinder. Aber es ist eine Ehre, es ist ein Geschenk, wenn wir Eltern sein dürfen, wenn wir sie behirten dürfen und bemuttern und bevatern eine Zeit lang. Aber über uns allen, ist ein himmlischer Vater, der ein himmlischer Hirte ist, der gute Hirte und der ein himmlischer König ist. Und in diesem Bild König, da steckt Macht drin. Ich hatte in der Vorbereitung zu dieser Predigt den Eindruck, dass hier ein paar Menschen sind, die kurz davor stehen zu resignieren. Darum war es gut, das Wort mit der neuen Hoffnung. Weißt du, woher dieses Wort Resignation kommt? Aus dem Lateinischen. Insignien sind die Zeichen der Macht, Zepter und der Reichsapfel. Das war so die Welt, die der König in den Händen hielt. Und die Krone. Und wenn ein König resignierte, dann dankte er ab. Dann legte er das hin, die Zeichen, die Insignien seiner Macht und sagte, hört, ich gebe auf, ich schaffe das nicht mehr, ich will das nicht mehr, macht euren Kram alleine, ohne mich. Und womöglich sind ein paar Menschen hier im Raum oder die vielleicht später das im Internet hören und du bist gerade an so einem Punkt in deinem Leben, wo du am liebsten aufgeben möchtest, wo du sagst, ich danke ab, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Kann sein, dass du etwas missverstanden hast. Du bist nicht Gott. Du bist nicht der König deines Lebens, der alles machen und tun muss und rennen muss bis zum Burnout. Hallo, ich war da schon mal. Ich will da nicht wieder hin. Er ist Gott. Ich bin Mensch. Er ist Vater. Ich bin Kind. Er ist König und ich sein Diener und Freund. Weißt du, das ist eine andere Lebenshaltung. Das ist die Wahrheit. Da wird eine Lüge durchbrochen, da wird ein Joch von den Schultern genommen, diese Last. Und ich möchte mal wirklich sprechen, gerade auch zu vielen Männern im Raum. Es ist manchmal so eine Last, wie viele Entscheidungen gefordert werden im Alltag, gerade im Berufsleben. Und da musst du funktionieren. Oder an die Mütter hier im Raum auch. Was für eine Last ist es manchmal, Entscheidungen zu treffen im Alltag, dann ist der Mann gerade nicht da und dann muss irgendwas in der Schule entschieden werden. Das Leben scheint aus lauter Entscheidungen zu bestehen. Und irgendwie müssen wir regieren im Leben, irgendwie machen, tun. Ja, das gehört dazu, aber mein König regiert. Du bist nicht allein. Er ist der Herr der Herren, der König der Könige, er steht über dir. Mein König hat den absoluten Überblick. Er hält alle Macht in seinen Händen. Nichts geschieht in meinem Leben ohne seine Zustimmung. Er weiß am besten, was das Beste für mich ist. Er kämpft und er siegt für mich. Ich will für dich streiten und du darfst stille sein, sagt Gott. Kannst du das glauben? Gehst du gerade durch so eine Phase, wo du denkst, oh, Kampf überall, Herausforderung? Ja, dann segne ich dich mit dieser tiefen Wahrheit aus dem Wort Gottes heraus. Dein König regiert. Bis in Ewigkeit. Und auch jetzt über deinen kleinen, manchmal so popligen Lebensumständen, da hat Zeit dafür. Er kümmert sich um dich. Du bist ihm wichtig. Er ist an niemanden vorbeigegangen, der zu ihm gerufen hat. Der Blinde, der rief, Jesus, erbarm dich meiner. Er ist stehen geblieben. Die eine blutflüssige Frau, die angerührt hat, sein Gewand, er hat es gemerkt. Er sieht dich und er liebt dich. Du kannst ihm voll vertrauen. Ich würde gerne jetzt mit euch eine prophetische Zeichenhandlung machen. Ihr wisst, wer mich schon mal hier erlebt hat. Ich liebe das. Irgendwie Kinder Gottes brauchen Spielzeug, sage ich immer. Ja? Die brauchen was in der Hand, um es zu begreifen. Ja, wir hören so das hier oben, aber der Weg von hier oben hier runter ist manchmal so lang. Nun kannst du theoretisch Ja und Amen zu der Predigt sagen, aber ich wünsche dir so sehr, dass du begreifst, dass Gott König ist und dass du auch König bist. Hey, das ist nur eine Dekokrone, ja. Aber ich bitte gleich die Ordner zu kommen, die auch die Kollekte eingesammelt haben und dass diese Kronen durch die Reihen gegeben werden. Und dann lade ich dich ein, wenn du das möchtest, sonst kannst du es einfach weitergeben, es soll keiner unter Zwang geraten. Aber vielleicht ist es dir eine Hilfe, diese Krone mal in die Hand zu nehmen, im Augenblick in deinem Herzen diesen Satz zu sprechen, mein König regiert. Über den Lebensumständen, durch die du gerade gehst. Ich kann dein Leben, oh Gott sei Dank, ich muss dein Leben nicht leben. Mir reicht eins schon. Aber du hast einen Freund. welch ein Freund ist unser Jesus und dein König Jesus, der geht mit dir dadurch. Und ich lade einfach ein, nimm diese Krone im Augenblick, schließ die Augen und sag das, wie so ein Atemzug in dir, mein König regiert. Und dann gibst du sie weiter, ja? Nicht festhalten, bitte. Mach dir mit dem Klingelbeutel auch nicht. Und in der Zeit, wo das geschieht, möchte ich euch eine Geschichte vorlesen über diesen wunderbaren König, frei nach Hoffmanns Erzählung. Kommen die Leute jetzt bitte nach vorne, die Kronen hier nehmen. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, ihr könnt gerne loslegen, ich lade dich jetzt ein, dass du das gebrauchen wirst, dass es wirklich eine Zeichenhandlung sein wird unseres Herzens und danke, dass du kommst mit deiner Macht. Halleluja. Ich lese euch eine Geschichte dazu vor. Es war einmal ein König in einem fernen Lande. Sein Reichtum war unermesslich groß. Er besaß Wälder, Felder, Berge, Seen, Täler und Höhen. Soweit das Auge blicken konnte, nannte er alles sein Eigentum. Unbeschreiblich herrlich war der Glanz an seinem Hofe. Alles war aus feinstem Gold und Silber, aus kostbarsten Edelsteinen und erlesensten Stoffen. In jedem winzigen Detail spiegelte sich der Reichtum und die erhabene Majestät des Königs wider. Seine Untertanen liebten ihn. Sie waren dankbar für die Weisheit, mit der der König ihr Land regierte. Seine Milde und Güte waren bei allen hochgeschätzt. Selbst Herrscher aus entfernten Ländern kamen angereist, um diesen König in seiner Pracht und Schönheit zu bewundern. Eines Tages machte der König einen langen Ausritt und er freute sich an der Weite seines Königreichs. Da fiel sein Blick auf ein unscheinbares Bauernmädchen, das auf den Feldern die Ernte einholte. Er konnte seinen Blick nicht mehr von ihr abwenden. In einem Nu hatte sie sein Herz erobert. Aller Reichtum verblasste neben der perfekten Anmut jener Magd. Wer war sie nur? Und wie könnte er sie erreichen? Der König gab Befehl, im Geheimen zu erforschen, wo die Maid wohnte. Durch einen Diener ließ er ihr einen kostbaren Ring als Aufwartung bringen. Doch die Magd sandte den Ring zurück. Und ebenso die anderen Geschenke, die ihr der König in den kommenden Tagen zukommen ließ. All sein Werben stieß nur auf ihren Widerstand. Der König verstand das nicht. Was hätten andere Frauen an ihrer Stelle nur darum gegeben, wenn der König um sie werben würde? Jedoch das einfache Bauernmädchen schien gar kein Gefallen an Reichtum, Macht und Ehre zu besitzen. Hartnäckig lehnte sie alle Geschenke des Königs ab und wollte auch nicht an den Feiern des Hofes, die der König ihr zu Ehren gab, teilnehmen. Nein, sie sei nur eine schlichte Magd und er sei der mächtige König und das passe einfach nicht zusammen. Das machte den König krank vor Sehnsucht und Liebe. Er hätte die Macht gehabt, die Magd zu zwingen, sein Weib zu werden. Aber lässt sich denn Liebe erzwingen, wenn sie schon nicht durch die edelsten Geschenke zu erwecken sei? In einer schlaflosen Nacht kam dem König ein verwegener Plan. Und je länger er darüber nachdachte, umso froher und zuversichtlicher wurde sein Herz. Noch vor Morgengrauen entkam er ungesehen durch einen Geheimgang aus seinem Palast. Niemand hätte ihn wiedererkannt. Was man jetzt sah, war kein edler Herrscher mehr, sondern nur ein einfach gekleideter Bauernbursche, der mit nackten Füßen durch das taubenetzte Gras stampfte. So wanderte der König, verkleidet als armer Wicht, Tag um Tage durchs Land, bis hin zu jenem kleinen Bauerndorf, wo er seine Geliebte zum ersten Mal auf den Feldern erblickt hatte. Er ließ sich von dem Bauern dingen, bei dem die Liebste seines Herzens auch im Brot stand. Seine Hände waren die schwere Arbeit anfangs nicht gewohnt. Die harte Arbeit machte ihm schwer zu schaffen, jedoch mit der Zeit, als er auf den Feldern schuftete, wurde er immer geschickter und kräftiger. Die schwerste Arbeit war ihm gerade recht, solange er nur in ihrer Nähe sein durfte. Bald trafen sich ihre Blicke und es vergingen wenige Wochen, da schwitzten sie Seite an Seite in der Hitze des Tages beim Einholen der Gaben. Sie lachten und scherzten miteinander und bald schon strahlten die Augen der Magd, wenn der neue Bursche in ihrer Nähe auftauchte. Die Nachricht vom plötzlichen Verschwinden des Königs hatte mittlerweile auch das kleine Dorf erreicht und alle trauerten um das Schicksal ihres Herrschers. Die Erntezeit würde bald vorbei sein. Der König überlegte, wie er es nur anstellen konnte, das Herz der schönen Jungfer ganz zu erobern. So fasste er allen Mut zusammen und hielt um ihre Hand an. Die Magd war hoch erfreut und willigte gerne ein. Nur eines musste sie ihrem Geliebten noch beichten. Auch der König habe einmal um sie geworben mit kostbaren Gaben. Warum sie denn abgelehnt habe, wollte er wissen. Nun, weil man Liebe mit allem Reichtum der Welt nicht zu erkaufen könne, war ihre Antwort. Außerdem, wie hätte sie denn jemals wissen können, ob sie den Mann oder nur sein Reichtum lieben würde? Der König war verblüfft über das gute Herz seiner Geliebten. So versprach er, dass er ihr ein größeres Geschenk zur Hochzeit machen wolle, als der König in all seinem Reichtum ihr jemals hätte schenken können. Als der Tag der Hochzeit nahte, konnte die Braut es kaum erwarten. Von welch größerem Geschenk hat wohl ihr Liebster gesprochen? Was meinte er nur damit? Was kann denn kostbarer sein als Ringe aus Gold und die anderen Kostbarkeiten, die ihr der König schon gesandt hatte? Das Fest sollte beginnen. Da kam der Bräutigam und verkündete seiner Braut und der Hochzeitsgesellschaft, dass sie heute einen besonderen Ehrengast erwarten dürften, nämlich der König höchstpersönlich würde kommen. Er sei zurückgekehrt und als er von der Hochzeit gehört habe, hätte er darauf bestanden, daran teilnehmen zu dürfen. Die Magd erschrak ein wenig und auch die Gäste tuschelten aufgeregt miteinander. Da drehte sich der Bräutigam um und holte etwas aus seinem Beutel. Zunächst verstanden die Zuschauer nicht recht, was hier geschah. Der vormals einfache Bursche verwandelte sich vor den Augen aller in ihren König. Er zog den bunten Mantel des Königs an, setzte sich die edle Krone aufs Haupt und nahm den Siegelring an seinen Finger. Langsam erkannten sie ihn alle wieder. Ja, tatsächlich, das war doch ihr König. Warum hatten sie ihn nicht gleich erkannt? Und warum hatte er sich nur verkleidet? Warum hatte er unter ihnen gelebt wie unser einer? Er hatte mit ihnen die harte Arbeit, das karge Essen und den Schlafplatz geteilt. Warum nur? Als die Braut den König so vor sich stehen sah, traten ihr dicke Tränen in die Augen. Sollte er das alles nur für sie getan haben? Er war wie einer von ihnen geworden, ganz gewöhnlich, ohne Reichtum, ohne Ansehen, ohne Macht. Er war ihr gleich geworden. Fürwahr, ein größeres Geschenk hätte er ihr nicht machen können. Diesmal hatte er nicht mit seinem Reichtum und seinem Vermögen um sie geworben, sondern mit seiner eigenen Person, mit seinem eigenen Herzen. Ja, ein größeres Geschenk konnte er wahrlich nicht machen. Das ist das größte Geschenk. Der König streckte der Magd erwartungsvoll die Hand entgegen und freudestrahlend ergriff die Braut seine Hand und das Fest konnte beginnen. Ein Fest, das nie enden würde. Das ist mein König. Das ist dein König. Wollen wir beten? Karin, kommst du nach vorne? Du bist unser König, König Jesus. Und wir danken dir, dass du die Macht des Himmels eingetauscht hast gegen die Dornenkrone, um unsere Herzen zu erobern. Und du tust es immer wieder, dass du auf unsere Stufe kommst, dass du dich uns so nahest, dass wir dich verstehen können, kennenlernen dürfen. Vater, ich bete, dass du Menschen, die heute hier sind, die dich noch gar nicht kennen, Jesus, dass du die Augen öffnest über das Geschenk, das größte Geschenk, nämlich Jesus, über dein Herz. Vater, ich bete, dass du durch deinen guten Geist uns allen ganz neu offenbarst, wer Jesus für uns ist. Unser König, der regiert, der alle Macht hat, der es mit allem aufnehmen kann, auch in unserem Leben, und der nie zu spät kommt. Und ich segne jeden Einzelnen heute Morgen hier im Gottesdienst, dass du in deinem Herzen diesen Glauben festhalten kannst. Egal wie die Umstände sind, du hast einen König, der ist größer. Der ist größer, der ist höher und mächtiger. Und er liebt dich mit einer unbändigen Liebe.